Ähnliche Beobachtungen sollten sich im Revolutionsjahr in ganz Europa finden. Und selbstverständlich war kein Mensch immun gegen den Terror der Granaten und Kanonenkugeln, die durch Mauern und Trennwände in Schlafzimmern und Küchen einschlugen. Die Konsuln hissten ihre jeweiligen Nationalfahnen an den Residenzen in der vergeblichen Hoffnung, dies würde die Artilleristen davon abhalten, auf sie zu zielen. Die ärmeren Einheimischen nagelten Bilder ihrer geliebten Schutzheiligen oder der Jungfrau Maria an ihre Türen. Als der Beschuss besonders stark wurde, flüchteten die Ausländer in Palermo und Messina in die Sicherheit ausländischer Boote. In einer Ära, wo so viel persönlicher Reichtum im Inhalt der Lagerhallen steckte, kam die schlichte Flucht aus dem Land nicht in Frage. Auf der anderen Seite spielte Angst ebenfalls eine Rolle. Der neapolitanische Kommandeur Roberto de Sauget berichtete, dass seine Truppen enorm entmutigt und erschöpft und den außerordentlichen Belastungen eines Krieges nicht gewachsen seien, indem man keinen Feind erkennen könne, sondern nur Fenster, Mauern und rauchausstoßende Rinnen in Straßen, in denen eine feindliche, von Ausländern unterstützte und aufgestachelte Bürgerschaft hauste. Als die königlichen Truppen angewiesen wurden, sich aus Palermo auszuschiffen, weigerten sich die Kapitäne der neapolitanischen Schiffe, ihre Barkassen zu schicken, um die Männer abzuholen, weil sie Angst hatten, die Bürger würden sie angreifen. Stattdessen wurden britische Boote geholt, um die Männer an Bord zu nehmen. Die Einschiffung unter General de Sauget bot ein Bild schmachvoller Eile. Um möglichst schnell abzulegen und weil es an Booten für das Übersetzen fehlte, befahl de Sauget, die Pferde zu töten. Die wenigsten Kavalleristen brachten das übers Herz. Sie sattelten ihre Tiere einfach nur ab und ließen sie unter Tränen zurück. Und so, entsann sich ein Augenzeuge, sah man tote Pferde und andere bei ihrem letzten Atemzug. Und jene, die man am Leben gelassen hatte, wieherten. Viele von ihnen stürzten sich ins Meer in Richtung der Schiffe und folgten ihnen, bis sie, erschöpft, übermannt, in den Wellen verschwanden. Das war das klägliche Ende eines wenig erinnerungswürdigen Abzugs. Die Neuigkeiten aus Sizilien reichten schon aus, um die Menschen in Neapel in Scharen auf die Straße zu treiben. Die Liberalen und Radikalen der städtischen Kaffeehäuser waren darunter, samt großen Mengen der Lazzaroni, unruhiger Leute aus den Elendsvierteln, die die Wirtschaftskrise am eigenen Leib spürten. Als die Meldung von einem Bauernaufstand in der Provinz Cilento die Hauptstadt erreichte, geriet die Regierung in Panik. Nach einem Muster, das während der Unruhen von 1830-31 an vielen Orten zu beobachten war, sahen die Liberalen der Oberschicht der Stadt ihre Chance und erhöhten den Druck auf Ferdinand II., indem sie argumentierten, nur politische Reformen könnten die Krise überwinden. Es folgte eine Lawine von Zugeständnissen. Der liberale Führer Carlo Poerio wurde unter allgemeinem Jubel aus dem Gefängnis entlassen. Am 27. Januar fand in der Hauptstadt eine gewaltige Demonstration statt, zu groß, um von Soldaten aufgelöst zu werden. Da seine Macht in Sizilien schwand und seine Truppen zu Hause durch den Feldzug dezimiert waren, gab Ferdinand II. Endlich nach und versprach eine Verfassung.